und grüße Sie ganz herzlich zur dritten Vorlesung über Grundlagen der Informationspädagogik, die überschrieben ist mit Wissen und Bildung und anschließt an die vorhergehende Vorlesung mit der Überschrift Daten und Information. Setzt das also im gewissen Sinne jetzt fort, die Überlegungen zu dieser Begrifflichkeit Daten, Information, Wissen, Bildung, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen, beziehungsweise wie unterscheiden sich diese Begriffe? Ich versuche zunächst zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Wissensbegriffen oder Wissensverständnissen, objektives und subjektives Wissen. Will dann den Unterschied zwischen Wissen und Bildung erörtern, beziehungsweise wie Wissen zur Bildung werden kann, was dafür aus pädagogischer Sicht notwendig ist, um dann auf ein spezifisches Thema zu sprechen zu kommen, das eben im Bereich des E-Learning auch eine spezielle Rolle spielt, nämlich wie sich Ansätze des Wissensmanagement zu pädagogischen Vorstellungen und Überlegungen zur Bildung eigentlich verhalten, beziehungsweise wie die sich aufeinander beziehen lassen. Fange also an zunächst mit der Unterscheidung zwischen objektivem und subjektivem Wissen und will das in der Darstellung auch so unterscheiden, dass ich sage, es gibt auf der einen Seite das Verb Wissen, das darin steckt, wenn ich sage, ich weiß und dann sage ich, was ich weiß. Das ist das subjektive Wissen. Und auf der anderen Seite dem Substantiv Wissen, das dann groß geschrieben wird, das soll jetzt das objektive Wissen bezeichnen. Es ist halt so, dass wir eigentlich so in unserem alltagssprachlichen Verständnis von Wissen und unserem Gebrauch dieses Wortes Wissen eigentlich beide Verständnisse wechselnd zugrunde legen. Wir sprechen sowohl von Wissen, wenn wir damit meinen, jemand weiß etwas oder ich weiß etwas, als auch davon, dass es Wissen gibt und dass dieses Wissen etwas ist, was relativ unabhängig von den wissenden Personen auch eine eigene Existenzform hat. So. Und die Frage ist eben, wie das eine Wissen, großgeschriebene Wissen, sich zum kleingeschriebenen Wissen eigentlich verhält. Ein erster Versuch. Und das soll dann auch schon den Zusammenhang in einem ersten Schritt zwischen Wissen kleingeschrieben und Wissen großgeschrieben, zwischen subjektivem Wissen und objektivem Wissen illustrieren, ist der, dass wir das, was wir wissen, im Sinne des subjektiven Wissens, als Wissen großgeschrieben nur dann weitergeben können, beispielsweise in pädagogischen Situationen, wenn wir es in irgendeiner Weise objektivieren. Also nicht für uns behalten, nicht als subjektives Wissen lediglich für uns behalten, sondern eben in Sätze kleiden, auf Medien darstellen oder wie auch immer. Also das ist zunächst mal ganz vorläufig und ganz grob noch und oberflächlich mit Objektivierung bezeichnet. Das heißt noch nicht, dass der Inhalt des Wissens objektiv ist, sondern nur die Form, in der es existiert, nicht mehr nur subjektiv ist, sondern objektiv ist. Lernende wiederum nehmen dieses Wissen großgeschrieben auf und dieses Aufnehmen bedeutet so viel wie dies zu subjektivem Wissen werden zu lassen, so dass daraus dann ein Ich weiß jetzt etwas aufgrund dessen, dass ich Wissen aufgenommen habe. Das heißt, ich habe dieses objektive Wissen für mich wiederum subjektiviert. Das wäre so ein erstes einfaches Schema auch für Vermittlungsprozesse. Jemand weiß etwas, er stellt es dar, in dem Sinne objektiviert er es. Jemand nimmt es auf und subjektiviert es so wieder, sodass also zwischen dem kleingeschriebenen Wissen am Anfang und dem kleingeschriebenen Wissen am Ende dazwischen eine vermittelnde Instanz auftritt, nämlich das Wissen großgeschrieben. Man könnte also sagen, dieses objektivierte Wissen ist ein Vermittlungsmedium, ein Medium der Vermittlung von subjektivem Wissen zwischen Personen. Das ist in der Regel das, wie wir uns Lehr- und Lernprozesse vorstellen. Ich weiß was, stelle das hier dar, formuliere es, zeige ihnen Folien dazu und so weiter, habe vielleicht ein Buch geschrieben, das sie lesen können. Sie rezipieren es irgendwie, dabei verarbeiten sie es, das nenne ich Subjektivierung, und dann wissen sie auch etwas. Dass zwischen dem Wissen am Anfang und dem Wissen am Ende ein Unterschied besteht, das, denke ich, ist klar. Das hat mit den Verarbeitungsprozessen zu tun, die dazwischen liegen. Dass nämlich mein subjektives Wissen dann, wenn ich es objektiviere, nicht einfach das bleibt, was es war als subjektives Wissen, sondern dass es dabei auch sich verändert. Und umgekehrt genauso, das Wissen, das jemand aufnimmt, wird durch die subjektive Aufnahme, durch die subjektive Verarbeitung auch zu etwas anderem, als was es als objektives Wissen war. Auch inhaltlich etwas anderes, sodass also das Wissen oben und das Wissen unten nicht dasselbe sind, auch wenn es hier in der Grafik genauso aussieht. Klar, das Problem von Lehrern und Lehrerinnen, ne, das Feststellen von dem, was ich erzählt und vorgetragen habe, ist nicht das alles angekommen, was ich mir erhofft habe. Beziehungsweise es kommen vielleicht Wissensgestalten dabei heraus, wo man seine Schwierigkeiten hätte, überhaupt das eigene, was man vorgetragen hat, noch wieder zu erkennen. Was heißt jetzt hier in diesen Prozessen, in diesem Gesamtprozess, der Teilprozess Objektivierung, der Teilprozess Subjektivierung? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Wenn ich jetzt sage, ich weiß etwas, dann heißt das zum Beispiel, ich weiß, dass der Karl X ein ziemlicher Trottel ist. So, das ist eine subjektive Gewissheit, die ist basiert auf meinen individuellen Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe. Und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das ein ziemlicher Trottel ist. Das ist jetzt erstmal ein subjektives Wissen, bei dem sich die Frage stellt, lässt sich das eigentlich objektivieren? Jetzt will ich jemandem anderen, der ebenfalls mit diesem Karl X zu tun hat, klar machen, dass das nicht nur mein subjektiver Eindruck ist, dass er das ist, der was mit mir nur zu tun hat, sondern dass es wirklich so ist, dass dieser Karl X wirklich ein Trottel ist und dass der andere sich darauf einstellen soll. Das heißt, ich versuche also jetzt mein subjektives Wissen über diesen Karl X zu objektivieren. Dazu sind bestimmte Bedingungen notwendig, damit der oder die andere, dem ich das vermitteln möchte, dann auch als Wissen übernehmen oder akzeptieren kann. Also die bloße Tatsache, dass ich eine Behauptung aufstelle, also in dem Sinne meine subjektive Meinung über den Karl objektiviere, indem ich ihr einen Ausdruck verleihe, sie vielleicht aufschreibe oder sonst irgendetwas tue, also sie in dem Sinne objektiviere, heißt ja noch nicht, dass deswegen das, was ich sage, auch objektiv ist, also Objektivitätscharakter hat. Das heißt, für die Vermittlung von Wissen genügt nicht das, was ich subjektiv weiß, lediglich in eine objektivierte Form bringe, sondern da gehört mit dazu, dass das, was ich inhaltlich ausdrücke, also der Inhalt meines Wissens, dass ich den ebenfalls inhaltlich objektiviere. Also meine subjektive Meinung, formal objektiviert, bleibt meine subjektive Meinung inhaltlich, die jemand anders, der sie hört, nicht zu übernehmen braucht. Eigentlich auch gar nicht übernehmen kann, außer es deckt sich mit seiner eigenen subjektiven Meinung, aber dann ist es keine Vermittlung von Wissen, sondern es ist lediglich die Feststellung einer Übereinstimmung, die man sowieso schon hatte. Ich müsste es also verallgemeinern, in dem Sinne, dass ich es von mir sozusagen ablöse. Das ist das, was ich sage, von meiner ganz persönlichen Erfahrung, die nur ich haben kann, ablöse. Dafür gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, indem ich beispielsweise in diesem Falle sage, der Karl sowieso hat sich in der und der Situation so und so verhalten, er hat sich in der Situation so und so verhalten, er hat sich in der Situation so und so verhalten, außer mir gibt es dafür die Zeugen X, Y, Z und so weiter. Das heißt, ich verallgemeinere in dem Sinne, dass ich sozusagen die Erfahrungsgrundlage verallgemeinere, auf die sich das Urteil bezieht. Die Erfahrungsgrundlage ist nicht mehr eine, die sich nur an mich bindet, sondern ich kann jetzt eine ganze Menge Zeugen sozusagen dafür anrufen, die das bestätigen können. Das wäre im Hinblick auf die Objektivierung ja schon mal ein Schritt, weil damit erscheint mein Urteil nicht mehr als bloß mein subjektives. Andere können dieses Urteil ebenfalls bestätigen. Jetzt gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, wenn ich von Verallgemeinerung spreche. Es gehört eben auch dazu, dass das, was ich da erfahren habe, den Tatbestand überhaupt erfüllt, den ich ausdrücke. Ich müsste also jetzt sagen, was meine ich denn eigentlich genau damit, wenn ich sage, das ist ein Trottel? Der andere, mit dem ich spreche, muss ja verstehen, was ein Trottel ist. Ich muss also die Aussage, jemand ist ein Trottel, objektivieren. Ich muss also sagen, unter welchen Bedingungen kann ich denn den Satz formulieren, dass der sowieso ein Trottel ist? So. Ich muss also den Begriff, auch den Begriffsgehalt des Trottelseins sozusagen so verallgemeinern, dass andere diesen Begriffsgehalt aufnehmen können. Und ich muss die Situation, auf die ich die Aussage, dieses Urteil beziehe, in Zusammenhang damit bringen, dass ich in dieser Situation genau die Bedingungen, die für das Trottelsein erfüllt sein müssen, auch tatsächlich zeigen. Das sind jetzt nur Beispiele dafür. Ist jetzt nicht so wichtig, ob das ein gutes Beispiel ist, ob es da vielleicht für bessere gibt. Ich will nur darauf hinaus, es geht darum, dass bei der Objektivierung von Wissen das auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Das eine ist, ich muss einen Ausdruck für mein Wissen finden. Das wäre Symbolisierung. Damit verbunden ist schon gleichzeitig, dass es ein Ausdruck sein muss, der sich sozusagen von mir ablösen lässt. Das können Schallwellen sein, die sind natürlich relativ flüchtig. Das kann etwas sein, ein Brief sein, den ich schreibe an jemanden. Es muss also eine Vergegenständlichung stattfinden, aber vor allen Dingen muss eben auch eine inhaltliche Verallgemeinerung stattfinden. Dies alles gehört dazu, zu Objektivierung. Und das ist voneinander zu trennen, weil das fällt nicht einfach zusammen. Wie gesagt, ich kann auch eine subjektiv nicht verallgemeinerbare Aussage dennoch symbolisieren, also ihr einen symbolischen Ausdruck verleihen, sprachlich einkleiden und vergegenständlichen in irgendeiner Weise zu Papier bringen oder sonst wie vergegenständlichen. So, was dabei entsteht, ist dann etwas, was also von der Person abgelöst Existenz hat. Da steht ein Blatt Papier. Wenn ich etwas sage, ist dieses abgelöste Existenzhaben von mir ein bisschen weniger fassbar, weil es so kurz ist, dass es von mir eine abgelöste Existenz hat. Und dann ist es auch schon, wenn es niemand aufzeichnet, dann ist es auch schon wieder weg. Man muss sich dann daran erinnern. Aber es sind Schallwellen, die sich von mir sozusagen fortpflanzen zu jemandem anderen hin. Und insofern haben sie eine kurze Existenz der Abgelöstheit. Und wenn ich sie aufzeichne, kann ich diese Existenz, diese objektivierte Existenz auch festhalten. Das ist das, wovon wir sprechen, wenn wir von Medien sprechen, Wissensmedien sprechen, dass eben Wissen irgendwo in symbolisierter, vergegenständlicher Form aufbewahrt werden kann, festgehalten werden kann. So etwas existiert jetzt irgendwo, entweder auf einem Blatt Papier oder in Datenspeichern von Computern oder als Videoaufzeichnung, als Podcast oder wie auch immer. Und jetzt geht es darum, das aufzunehmen wiederum, also dieses objektive Wissen zu subjektivem Wissen werden zu lassen. Dazu ist es zunächst mal nötig, dass das, was beim Prozess der Objektivierung als Symbolisierung bezeichnet worden ist, also ihm einen symbolischen Ausdruck zu geben, also etwas, es zum Beispiel in englischer Sprache zu formulieren. Also, dass der Karl X ein Trottel ist, könnte ich ja zum Beispiel auf Englisch ausgedrückt haben. So, ich könnte das jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was auf Englisch Trottel, Fool, ne? Okay. Karl X is a Fool. Okay, gut. Wäre jetzt sozusagen die englische Symbolisierung. Kann natürlich von jemandem nur aufgenommen werden, wenn er des Englischen mächtig ist. Er muss also in der Lage sein, meine Symbolisierungsform, man sagt auch Kodierung, meine Form der Kodierung, hier jetzt in englischer Sprache, die zu entschlüsseln. Er muss die Sprache verstehen. Wenn er die Sprache nicht versteht, dass also meine Botschaft nicht entschlüsseln kann, das Wissen nicht entschlüsseln kann in seiner objektiven Form, dann kann man damit nichts anfangen und es kann nicht zu subjektivem Wissen werden. Dass es vergegenständlicht wird, hat jetzt umgekehrt sozusagen, der umgekehrte Prozess ist der, dass es jetzt aus seiner vergegenständlichen Form, nämlich von mir abgelösten Form, da steht es oder da steht es im Raum oder wabert durch den Raum, ne, die Schallwellen, dass dies nun von mir aufgenommen wird, angeeignet wird. So wie etwas, wenn ich etwas von meinem subjektiven Wissen zum objektiven Wissen werden lasse, ich es sozusagen entäußere und von mir ablöse, so muss es jetzt wiederum bei der Rezeption mir zu eigen gemacht werden. Es muss in mich aufgenommen werden, von mir aufgenommen werden. Und schließlich muss der Prozess der Verallgemeinerung, der bei der Objektivierung von Wissen stattfindet, in dem Sinne wieder individualisiert werden, also auf mich als Individuum bezogen werden, dass ich als Individuum mit meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte, mit all meinen Hintergründen damit etwas anfangen kann, es verstehen kann, es auf mich beziehen kann, auf mein Leben beziehen kann, auf das Wissen beziehen kann, das ich bisher schon mir angeeignet habe, in mein Weltbild einordnen kann und so weiter und so fort. So, das wären also sozusagen die komplementären Prozesse, die hier angedeutet werden sollen. Objektivierung von subjektivem Wissen durch Symbolisierung, Vergegenständlichung und Verallgemeinerung und der komplementäre Prozess dazu bei der Subjektivierung dann die Entschlüsselung, die Aneignung und die Individualisierung. Das lässt sich sicherlich auch noch anders fassen, diese jeweiligen Prozesse, aber es geht mir erstmal so um ein grundlegendes Verständnis davon, was hier eigentlich passiert, wenn wir von Wissen sprechen. Es war der Ausgangspunkt der Überlegungen, dieses kleingeschriebene Wissen. Ich hatte das Beispiel mit dem Karl X angeführt und die Frage ist, woher weiß ich das eigentlich, was ich über den Karl X zu wissen glaube? Woher weiß ich überhaupt irgendetwas, von dem ich glaube, es zu wissen? Also wo hier Wissen im kleingeschriebenen Sinne wir? Zum einen beziehen wir unser Wissen daher, dass uns Wissen vermittelt wird. Das steckte in der vorhergehenden Grafik ja schon drin. Kleingeschriebenes Wissen resultiert auch aus großgeschriebenem Wissen. Subjektives Wissen resultiert aus der Aneignung, der Entschlüsselung, der Individualisierung von objektivem Wissen. Aber wenn wir alle unser Wissen immer nur aus schon vorhandenem Wissen bezögen, dann wäre dies ein ständig in sich kreisender Prozess, in dem es niemals einen Fortschritt des Wissens geben könnte. Es gäbe immer nur bestenfalls, im optimalen Falle, die Reproduktion des vorhandenen Wissens. Irgendwoher muss Wissen auch neu generiert werden, also Wissen aus Nichtwissen resultieren. Wir brauchen also eine zweite Quelle auf jeden Fall für Wissen. Dafür setze ich hier jetzt mal die Erfahrung an. Ich hatte vorhin bei dem Karl X gesagt, das ist meine Erfahrung, die ich mit dem Karl X gemacht habe, auch wenn ich sie vielleicht nicht alleine gemacht habe. Das ist ja die Bedingung dafür, dass es verallgemeinerbar ist, dass nicht nur ich diese Erfahrung gemacht habe, sondern andere ebenfalls die Erfahrung gemacht haben oder zumindest gemacht haben könnten. Das heißt Erfahrung und diese Erfahrung, nicht jede Erfahrung ist schon gleichzeitig Wissen. Ich muss diese Erfahrung in irgendeiner Weise verarbeiten, damit sie die Bedingungen erfüllt, dass ich sagen kann, dass was aus dieser Erfahrung oder ihrer Verarbeitung für mich resultiert, ist, dass ich denke, ich weiß jetzt etwas. Wir haben also im Prinzip sozusagen zwei Wissensquellen, die wir unter dem Begriff der Information zunächst mal subsumieren könnten, vorläufig. Was war der Begriff der Information? Was sollte Information sein? Ich hatte in der letzten Woche gesagt, Information ist ein Datum, das mich angeht. So, hier hat eine ganze Liste von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit mich für mich etwas als Information überhaupt Geltung haben kann. Dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt informierter, als ich vorher war. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Unterarten dessen, was mich als Datum angehen kann. Das eine ist, dass es sozusagen etwas Vermitteltes ist, ein bereits von anderen entwickeltes Wissen ist, das nun als solches Wissen existiert, objektiver Form existiert, in Büchern, auf Folien, in Präsentationen, in Datenspeichern von Computern. Daraus kann ich mich informieren. Und das andere ist, dass es sozusagen eine Art von originärer, eigener Information geht, die da einfach damit zusammenhängt, dass ich lebe, dass ich im Leben stehe und dass mir die Welt begegnet und zwar unmittelbar begegnet, ohne vermittelt zu sein durch das Wissen, das andere darüber mir versuchen zu vermitteln, sondern wo ich meine eigenen unmittelbaren Erfahrungen mache und die verarbeite. Und das, was ich aus den Wissensquellen nehme, aufnehme und das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung aufnehme und verarbeite, das muss ich zusammenbringen. Und indem ich es zusammenbringe und in eine Ordnung bringe, hier steht die Aufgabe, die sozusagen sich hier stellt, damit etwas in subjektivem Sinne zu wissen werden kann, ist die Integration in eine subjektive Ordnung beziehungsweise zu einer subjektiven gedanklichen Ordnung von Welt im weitesten Sinne, ja. Das ist die Leistung, die ich zu vollbringen habe, wenn sich Wissen aufbaut. Und wie gesagt, es gibt hier Elemente, wo ich einfach nur Wissen aufnehme, das andere schon vor mir entwickelt haben. Da passiert sozusagen nichts Neues. Und auf der anderen Seite meine eigene Erfahrung, die mit meiner Individualität zu tun hat und die ich auf Wissen beziehe, durch die ich mein erworbenes Wissen erweitere, modifiziere, wo vielleicht auch manches von übernommenem Wissen fraglich wird, weil es mit meinen Erfahrungen nicht zusammenstimmt. Jedenfalls brauche ich irgendwie schließlich eine Gestalt, eine subjektive Ordnung, gedankliche Ordnung, die es mir erlaubt, Wissen im objektiven Sinne und Erfahrung so miteinander zu vermitteln, dass subjektives Wissen, Wissen kleingeschrieben, für mich daraus resultiert. Wenn ich sage subjektives Wissen kleingeschrieben, dann meine ich damit, dies lässt sich nicht von anderen überprüfen. Es gibt jetzt keine objektiven Kriterien, an denen ich sozusagen abchecken kann, das ist subjektives Wissen, sondern das ist eine subjektive Gewissheit, dass dies Wissen ist. Da kann ich mich täuschen. Diese Täuschung kann ich aber auch nur selber aufdecken, weil es eine Täuschung ist, die aus diesem Prozess sozusagen hervorgehen muss. Die Erfahrung, die ich verarbeitet habe, kann eine vermeintliche Erfahrung sein. Ich kann auch getäuscht worden sein von jemandem, der über das, was der Fall ist. Ich kann mir falsches Wissen angeeignet haben, das sich als Wissen ausgibt, aber in Wirklichkeit gar kein Wissen ist und so weiter. Also das ist alles möglich, dass dieses subjektive Wissen nicht in dem Sinne Wissen ist, dass andere das bestätigen würden, dass dies Wissen ist, was ja immer voraussetzt, dass es sozusagen objektivierbar ist. Die Fähigkeit der Objektivierung kann ihm also abgehen und dennoch kann es subjektiv als Wissen empfunden werden, weil es sich einer subjektiven Ordnung fügt. Wir haben also beim subjektiven Wissen so einen Unsicherheitsfaktor mit im Spiel. Und dieser Unsicherheitsfaktor ist einer, der eine Rolle spielt, natürlich dann bei dem Übergang von kleingeschriebenem Wissen zu großgeschriebenem Wissen, denn genau da muss mit diesen Unsicherheitsfaktoren operiert werden, die müssen sozusagen ausgeräumt werden gegenüber anderen, an die nun objektives Wissen übermittelt werden soll oder denen objektives Wissen zur Verfügung gestellt werden soll. Wo ich persönlich mich damit zufrieden geben kann, dass ich mir ziemlich sicher bin, das ist so, wie ich glaube, dass es sei, ist in dem Falle, wo ich es objektivieren muss. Sie schreiben also eine Hausarbeit beispielsweise, ja, und Sie haben Ihre Erfahrungen, sind als Pädagoginnen und Pädagogen, Sie haben Ihre Erfahrungen mit Kindern, weil Sie haben eine kleine Schwester oder so und das ist Ihre Erfahrung, die Sie damit haben und von daher glauben Sie zu wissen, wie das so mit der Entwicklung von Kindern ist. Jetzt schreiben Sie eine Hausarbeit und halten ein Referat darüber in einem Seminar im Rahmen Ihres wissenschaftlichen Studiums. Und wenn Sie da irgendwas von Ihrer kleinen Schwester erzählen, dass das die Basis ist, die empirische Basis ist, auf die sich Ihr Wissen bezieht, werden Sie wahrscheinlich Probleme kriegen. Vielleicht sind die Kommilitoninnen und Kommilitonen still, weil sie selber auch noch ein Referat halten wollen, aber zumindest der Dozent wird wahrscheinlich nicht ganz einverstanden damit sein, dass dies ein wissenschaftlicher Vortrag ist. Das heißt, dass Sie dort das tun, was ich als Übergang von subjektivem Wissen zu objektivem Wissen bezeichnen würde. Also, was Ihnen persönlich reichen mag, reicht nicht, sobald es objektiviert werden soll. Wie wird jetzt aus kleingeschriebenem Wissen großgeschriebenes Wissen? Das ist ja genau das, was Sie also, wenn Sie ein Referat beispielsweise halten, im wissenschaftlichen Ausbildungsgang, wie wird jetzt aus diesem kleingeschriebenen Wissen, das ja dieses Moment von Unsicherheit enthält, großgeschriebenes Wissen? Hier geht es wiederum darum, dass ich sozusagen auf die Objektivierungsbedingungen meines subjektiven Wissens reflektieren muss. Also ich muss mir darüber Rechenschaft ablegen, worauf gründet sich eigentlich mein Wissen jetzt auf der empirischen Ebene, also auf der Erfahrungsebene? Welche Tatsachen liegen dem denn eigentlich zugrunde? Sind dies Tatsachen, von denen nur ich persönlich Kenntnis haben kann? Ist es sozusagen also der eine Fall meiner kleinen Schwester, von dem ich spreche? Lassen sich aus diesem einen Fall meiner kleinen Schwester, lassen sich daraus Aussagen über Kinder generell und deren Entwicklung ableiten? Wissen wir nicht, dass Kinder sich sehr unterschiedlich entwickeln? Kommen nicht die Einsprüche von anderen, aber bei meiner kleinen Schwester und bei dem war es aber so und so? Und müssen wir das nicht alles dann berücksichtigen? Und das ist die Reflexion, die dann einsetzt auf die Basis sozusagen des eigenen Wissens oder der eigenen Gewissheit, was das eigene Wissen in der Regel erstmal erschüttert. Und das ist ja das Blöde sozusagen an der Wissenschaft, dass das, was man sich vielleicht von ihr erhofft, nämlich erstmal Sicherheit zu kriegen, dass erstmal das Gegenteil passiert, dass sie erstmal vermeintliche Sicherheiten, die man glaubte zu haben, in Frage stellt und erschüttert und das Wissen zunächst mal destruiert wird, subjektives Wissen, statt dass es einfach nur einen Wissenszuwachs gibt. Aber das hat eben mit diesem Übergang vom subjektiven Wissen zum objektiven Wissen zu tun. Wir müssen unser Wissen so prüfen, dass andere dem zustimmen können, dass es sich hierbei um Wissen handelt und nicht um persönliche Meinung, um Zufall, der gerade mir passiert ist, aber anderen nicht passieren muss oder wie auch immer. Dabei beziehen wir notwendigerweise anderes Wissen mit ein, denn das, was wir glauben zu wissen, muss sich beispielsweise mit dem Wissen anderer als vereinbar erweisen, damit es objektivierbar ist, damit es verallgemeinerbar ist. Ich will ja mit dem, was ich als Wissen vortrage, auch Menschen überzeugen, die völlig andere Erfahrungen gemacht haben als ich. Und die auf der Basis ihrer völlig anderen Erfahrungen dennoch dasselbe wissen wie ich über ein bestimmtes Feld, wie etwa die Erziehung oder die Entwicklung von Kindern haben und gewinnen sollen. Lehrer haben in der Regel einen ganz anderen Erfahrungshintergrund als ihre Schüler und Schülerinnen, schon allein aufgrund des Generationsunterschiedes, aber oft auch aufgrund von kulturellen Unterschieden und natürlich den vielen ganz individuellen Lebensverläufen, die unterschiedlich sind. Und wenn Lehrer immer nur auf der Basis ihrer eigenen Erfahrungen Wissen vermitteln würden, würden sie an ihre Schüler und Schülerinnen vermutlich nicht wirklich rankommen. Also nicht rankommen in dem Sinne, dass die das übernehmen könnten als eigenes Wissen. Sie werden es lernen können. Sie werden sich merken können, was der Lehrer erzählt hat, aber als etwas, was mit ihrem eigenen Wissen eigentlich nichts zu tun hat. Das sind dann Kenntnisse. Und man weiß, in einer bestimmten Situation ist es gut, das genauso wieder zu erzählen, zu reproduzieren. Da kann man sogar Prüfungen mitbestehen und Zeugnisse bekommen, in denen drin steht und in denen ein scheinbar zertifiziert wird, dass man Wissen habe. Aber im subjektiven Sinne hat man eben gar kein Wissen, sondern man hat Wissen in dem Sinne, dass man dieses objektive Wissen, nämlich das, was der andere, der Lehrer, vorgetragen hat und das zunächst mal als objektives Wissen in Schulzusammenhängen gelten kann, aus Schülersicht, das sich aber nicht auf das eigene Wissen beziehen lässt, dass man dies sozusagen in irgendeinen Kasten, in irgendeine Schublade tut, die einem äußerlich bleibt, die man mit sich herumträgt und möglichst auch zu bewahren versucht, um es dann irgendwann wieder auszupacken. Ohne eigene Beteiligung eigentlich. Das eigene Wissen im kleingeschriebenen Sinne bleibt davon völlig unberührt. Es hat nichts mit einem selber zu tun. Und wenn man es auch nicht mehr braucht, dieses Wissen, dann vergisst man es auch und dann ist es, als ob man es nie gehabt habe. Und wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass Schulwissen zum großen Teil genau diesen Charakter hat. Dass etwas aufgenommen worden ist, ganz äußerlich und nie wirklich zu subjektivem Wissen geworden ist, sondern zu etwas, was man mit sich herumträgt, solange man es einigermaßen brauchen kann. Wenn man es nicht mehr brauchen kann, vergisst man es. Manche vergessen es schneller, manche weniger. Weniger schnell. Vielleicht gibt es dann nochmal Situationen wie, was weiß ich, wer wird Millionär, wo man sowas nochmal wieder rauskramen kann, also solche Kenntnisse rauskramen kann. Mit Wissen und Bildung hat das alles überhaupt gar nichts zu tun, sind einfach nur Kenntnisse, die man hat und abrufen kann. Aber ansonsten hat es eigentlich keinen persönlichen Wert. Außer wenn man paar tausend Euro dafür kriegt, aber das ist eigentlich nicht unbedingt ein persönlicher Wert, den dieses Wissen hat oder eine persönliche Bedeutung. Ja. Jetzt kann ich also Wissen in diesem objektiven Sinne mir ganz äußerlich aneignen. Ganz äußerlich heißt, ich würde es subjektiv nicht als Wissen bezeichnen. Also ich weiß jetzt in Anführungsstrichen, ein Molekül besteht aus mehreren Atomen. Ich weiß weder, was ein Atom wirklich ist, habe keine Vorstellung davon und ich weiß auch gar nicht, Atome, wo haben die in meinem Leben, wo finde ich die und so weiter. Also das passt eigentlich, also für mein wirkliches Leben ist der Begriff des Atoms eigentlich völlig irrelevant. Er hat nichts damit zu tun, dass ich dadurch irgendetwas besser verstehe, dass ich diese Kenntnis habe. Es gibt Moleküle und es gibt Atome und Moleküle bestehen aus Atomen. Ich kann das irgendwo dann erzählen und wiedergeben oder so, aber das ist kein wirkliches subjektives Wissen geworden. Deswegen sage ich dann, es ist eigentlich auch kein objektives Wissen, das sich dieses Subjekt angeeignet hat, sondern es sind Kenntnisse, die es mit sich herumtragen kann. Damit es zu Wissen wird, müsste es schon für den Einzelnen irgendwie in sein Weltbild eingeordnet werden. Also er muss schon begriffen haben, was ein Atom ist und was Moleküle sind und wo das zum Beispiel eine bestimmte Rolle spielt. Also dass es bestimmte Molekülsorten gibt, etwa die gesundheitsrelevant sind. Ja, wenn man davon mit der Nahrung mehr aufnimmt, dann ist das gut und wenn man die nicht aufnimmt, dann ist das schlecht. In dem Falle würde dieses Wissen natürlich schon eine gewisse subjektive Bedeutung bekommen und es ließe sich in gewissem Maße einordnen in das eigene persönliche Weltbild, das man hat. Es hätte ein gewisser Prozess der Aneignung und der Subjektivierung stattgefunden. Es gibt nun in der Literatur zu Lernen, zu Lernprozessen, also einen bestimmten Erkenntnisstand, der sich darauf bezieht, dass etwas, was man gelernt hat, in dem Sinne, dass man Wissen übernommen hat, selbst dann, wenn man es nicht nur als Kenntnisse übernommen hat, die einem gar nichts sagen, sondern selbst dann, wenn man es in der Lage ist, in sein persönliches Bild von Welt einzuordnen, nicht unbedingt etwas ist, was für die Praxis des Lebens Relevanz hat. Also es mag Wissen sein, über das ich was sagen kann, auch verständlich etwas sagen kann. Es ist nicht so, dass ich es nicht begriffen habe. Ich habe es schon begriffen, aber es hat nicht wirklich Relevanz für meine Lebensführung. Ich verstehe die Welt dadurch anders, als ich sie sonst verstehen würde, aber das heißt nicht, dass das mein Leben ändert, dieses Wissen. Und solches Wissen, das in dem Sinne keine Lebensrelevanz hat, das lässt sich schwer behalten. Also selbst wenn man es verstanden hat, intellektuell verstanden hat, lässt es sich schwer behalten. Und deswegen spricht man da von totem oder trägem Wissen, das irgendwie da ist, aber sozusagen nicht aktualisiert, nicht verlebendigt werden kann. Wobei unter Verlebendigung von Wissen verstanden wird, dass es sich auf den Lebenszusammenhang, in dem man sich vorfindet, bezogen werden kann und dort wirksam wird in irgendeiner Weise. Dass es also mein Leben im weitesten Sinne verändert. Situiertes Wissen wird dies auch genannt. Situiert heißt so viel wie, dass es auf die Situation bezogen werden kann. Auf die Situation, auf die Lebenssituation, in der man sich befindet. Unsere Hoffnung ist natürlich die, dass Sie, wenn Sie jetzt beispielsweise sich mit pädagogischen Theorien beschäftigen, sagen wir mal, Sie beschäftigen sich mit Rousseau, ja, und seiner Theorie von Erziehung. Sie haben den Emil gelesen. Sie haben den auch verstanden. Man kann das nachvollziehen und so weiter. Es ist in dem Sinne nicht einfach nur, dass man etwas zur Kenntnis genommen hat, was man nicht wirklich versteht, wie vorhin beim Beispiel mit den Atomen und Molekülen. man eigentlich gar nicht weiß, was das ist, aber man hat es sich so gemerkt. Sondern Rousseau, das kann man schon gut verstehen, wenn man den Emil beispielsweise liest. Aber gut, Rousseau ist ein Autor des 18. Jahrhunderts. Ja. Er hat sich bezogen auf eine Zeit, die nicht die unsere ist. Gut, wenn der Werner Sesing oder der Peter Euler in der Prüfung oder für eine Prüfung verlangen, dass man den Rousseau macht, dann kann man das und das läuft auch ganz gut. Solche Prüfungen sind eigentlich relativ unproblematisch, weil sie sehr gut eingrenzbar sind, wenn man so einen Klassiker sich vornimmt. Aber wenn das Ganze dann vorbei ist, Prüfung vorbei ist und dann man ins wirkliche pädagogische Leben eintritt, dann ist Rousseau eigentlich vielleicht relativ irrelevant. Ich bin nicht der Meinung, dass Rousseau irrelevant ist für unsere gegenwärtige pädagogische Praxis, aber es könnte sein, dass Sie sich so mit Rousseau beschäftigt haben oder so viel von Rousseau bei Ihnen angekommen ist, dass Ihnen die Relevanz nicht wirklich erscheint. Und bei fast allen unseren Lehrveranstaltungen kriegen wir ja von den Studierenden die Rückmeldung, dass ihnen nicht klar ist, wofür das eigentlich gut ist, im Hinblick auf pädagogische Praxis, womit man sich da beschäftigt. Und sie fragen sich vielleicht auch, diese Unterscheidung, die ich jetzt hier mache, objektives Wissen, subjektives Wissen, sie notieren sich irgendetwas und so weiter. Vielleicht kann man es in der Prüfung, in der Klausur nachher mal gebrauchen, aber ist das eigentlich wirklich relevant für meine spätere berufliche Praxis? Es verändert sich mein Leben dadurch irgendwie, mein pädagogisches Leben, mein pädagogisches Berufsleben, dadurch, dass ich mich damit beschäftige. Also unsere Hoffnung ist die, dass es dies tut. Die Hoffnung ist die, dass es dies tut. Das heißt, dass das Wissen, das wir Ihnen hier vermitteln, nicht totes oder träges Wissen ist. Also erstmal, dass es nicht einfach bloße Kenntnisse sind. Zweitens, dass es nicht, wenn es Wissen ist, totes oder träges Wissen ist, sondern dass es ein verlebendigbares Wissen ist. Oder situiertes Wissen ist. Das ist sozusagen integraler Bestandteil Ihrer beruflichen Orientierung wird. Also der Haltung auch, mit der Sie an Ihre künftige oder vielleicht schon gegenwärtige berufliche Tätigkeit herangehen. Was muss dazu passieren? Also was muss das am Wissen sozusagen dran sein, damit es in dem Sinne lebendiges Wissen werden kann, dass es verlebendigt werden kann. Es gibt eine Unterscheidung, die in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist oder herangezogen werden könnte. Ich spreche immer noch nicht von Bildung, ich spreche noch von Wissen weiterhin. Es ist eine Unterscheidung in Bezug auf das, was Wissen leisten kann. Unterscheidung zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen. Ich vermute mal, dass die meisten Studierenden zunächst mal, wenn sie sagen, das Wissen, das wir uns aneignen, das soll Praxisrelevanz haben, dass die dabei mehr oder weniger explizit und bewusst an Verfügungswissen denken. Verfügungswissen ist ein Wissen, das ich sozusagen instrumentell einsetzen kann, um etwas besser hinzukriegen. Ich verfüge damit aufgrund dieses Wissens sozusagen besser über die Bedingungen meines Handelns, über meine Umwelt, über Prozesse, die ich vielleicht zu steuern habe. Das ist vielleicht vergleichbar damit, dass jemand, der bestimmtes Wissen hat über das Verformungsverhalten eines bestimmten Metalls, das zu einem Blech einer bestimmten Dicke ausgewalzt worden ist. Wenn er ein Wissen über das Verformungsverhalten hat, dann kann er mit dem Blech anders operieren, als wenn er dieses Wissen nicht hat. Denn er weiß, wie sich das Blech verhalten wird, wenn er es jetzt beispielsweise versucht, in eine bestimmte Form zu bringen. Und so können Sie bestimmte psychologisches Wissen über Mechanismen des Lernens, wie Lernen funktioniert, wie man Kinder motivieren kann zum Lernen, anwenden, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Nämlich Kinder beispielsweise zum Lernen zu bringen. Motivationstechniken anwenden. Das ist Verfügungswissen. Und wenn vor allen Dingen Lehramtsstudierende, aber ich vermute auch Pädagogikstudierende, die Magister machen, sagen, fragen, wozu das denn eigentlich gut ist, womit man sich beschäftigt, dann haben sie, glaube ich, meistens so etwas im Sinn. Was kann ich damit machen, anfangen und was kann ich dadurch besser bewirken, erreichen in meiner beruflichen Praxis? Wie kriege ich meine berufliche Tätigkeit sozusagen besser in den Griff damit? Davon unterscheidet sich nun dieser andere Typ von Wissen, der Orientierungswissen genannt wird. Das ist kein Wissen, das in dem Sinne instrumentalisierbar ist, dass man so ohne weiteres sagen könnte, wenn ich über dieses Wissen verfüge, dann kann ich das und das besser. Sondern hier geht es eher darum, dass wenn ich über solches Wissen verfüge, ich Dinge anders angehe, ich zu ihnen eine andere Haltung, eine andere Einstellung gewinne. Insofern verändern sie auch etwas, aber nicht im Sinne von größerer Effizienz, wobei ich das Gleiche im Sinne habe. Also sagen wir mal, ich will Kinder zum Lernen motivieren. Und zwar zum Lernen einer Sache, die sie zunächst mal nicht interessieren, die aber auf dem Lehrplan steht. Das ist eine typische schulische Situation. Da muss etwas Bestimmtes, ein bestimmter Stoff muss behandelt werden und die Kids haben keine Lust dazu. So, das ist die Ausgangssituation, die man hat. Und jetzt, wie kriege ich die dazu? Und da ist es super gut, wenn ich Techniken habe, um sie dazu zu bringen. Dieses Wissen, das ich dazu brauche, eigne ich mir gerne an, im Hinblick darauf, dann kriege ich hinterher meine Kinder in Griff und die tun das, was ich möchte, dass sie es tun. Das, was ich vorhabe, ändert sich durch dieses Wissen nicht. Nicht? Ich will Kinder zum Lernen von etwas bringen, wozu sie von sich aus keine Lust haben. Daran ändert sich gar nichts. Aber wie ich das hinkriege, dass sie das tun, das ändert sich. Wenn ich jetzt von Orientierungswissen spreche, könnte ich zum Beispiel als Orientierungswissen sagen, gut, ich versuche mal zu verstehen, warum die Kinder an diesem Stoff kein Interesse haben. Vielleicht haben sie ja recht, daran kein Interesse zu haben. Vielleicht ist das ja ein Stoff, der aus irgendeinem Grunde auf dem Lehrplan steht, der heutzutage eigentlich gar keine Gültigkeit mehr hat. Vielleicht ist es ja ein alter Zopf oder ein Relikt aus Zeiten, in denen das mal ein relevanter Stoff war, noch zur erfahrbaren Lebensweltorientierung für Kinder damals gehörte, aber heute nicht mehr gehört. Dann würde ich nicht effizienter handeln können im Hinblick darauf, dass ich meine Kinder dazu bringe, es trotzdem zu tun, wenn ich das begriffen habe, dass das so ist. Sondern ich würde mir vielleicht überlegen, ob das überhaupt eine sinnvolle Absicht ist, die ich da verfolge. Ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, statt zu versuchen, die Kinder dazu zu bringen, dies zu lernen, mich daran zu begeben, dass der Stoffplan vielleicht verändert wird. Es würde also möglicherweise eine andere Praxis daraus resultieren, eine verändernde Praxis, nicht eine effektivere Praxis. Ich ändere meine Orientierung sozusagen. Ich gucke anders hin auf das, was mir begegnet und wo meine Aufgaben liegen. Ich fange vielleicht an, meine Aufgabe anders zu definieren und anders zu bestimmen. Und jetzt kann man sicherlich, bezogen das nochmal hier auf meine eigene Lehrsituation, sagen, dass ich im Hinblick darauf, was Verfügungswissen bedeutet, in vielen Veranstaltungen relativ wenig zu bieten habe. Und entsprechend wahrscheinlich Studierende, die Verfügungswissen erwarten, vermittelt zu bekommen, enttäusche, frustriere. Das aber eines meiner zentralen Anliegen ist, vor allen Dingen eine bestimmte Haltung zu den pädagogischen Aufgaben zu vermitteln. Oder wenn ich sage, bestimmte Haltung, ist das vielleicht schon zu lenkend ausgedrückt. Vielleicht eher die eigene Haltung überhaupt der Reflexion zu beantworten. Verfügungswissen wäre ein Wissen, das keine bildende Qualität hätte, weil es die Person nicht verändert. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir gutes Werkzeug anschaffe, um beispielsweise bestimmte handwerkliche Verrichtungen, die ich vorhabe, effektiver ausführen zu können als ohne dieses gute Werkzeug. Aber ich als Person ändere mich dadurch nicht. Ich bin derselbe, Handwerker mit oder ohne gut, ich muss bei schlechterem Material, muss ich damit in irgendeiner Weise klarkommen. Insofern betrifft es mich zwar schon, aber es verändert mich nicht in Bezug auf meine Absichten, auf meinen Handwerkerstatus oder wie auch immer. Und in dem Sinne wäre Verfügungswissen sozusagen instrumentelles Wissen, Werkzeugkoffer mit mehr oder weniger guten Werkzeugen, die ich einsetzen kann, Instrumenten, die ich einsetzen kann, aber es verändert mich nicht. Das ist jetzt keine Abwertung dieses Wissens. Solches Wissen benötigen wir, das ist selbstverständlich, denn wir wollen ja effektiv handeln und insofern brauchen wir selbstverständlich Verfügungswissen, so genauso wie wir gutes Werkzeug brauchen und nicht beanspruchen, dass wenn ich in den Baumarkt gehe und mir gutes Werkzeug hole, dass darin damit die Veränderung meines Charakters oder meiner Einstellung zur Welt verbunden ist. Den Anspruch haben wir gar nicht. Insofern muss man ja auch den Anspruch an Wissen nicht haben, dass es dies zu leisten hätte. Wir müssen nur feststellen, es ist so mit diesem Typus von Wissen. Und das ist auch gut. Also deswegen lässt sich solches Wissen auch hervorragend vermitteln, an andere übergeben. Beim Orientierungswissen ist das insofern schwieriger, als es tatsächlich eben die Person sozusagen verändert. Es verändert ihre Haltung. Also der Handwerker sozusagen wäre nicht mehr derselbe. Entweder würde er ein anderes Handwerk möglicherweise ergreifen oder er würde jedenfalls sein Handwerk völlig anders interpretieren und verstehen. Das heißt, er verändert seine Einstellung zu sich selbst als Handwerker oder wenn wir jetzt den Pädagogen nehmen, der Pädagoge, der sich Orientierungswissen aneignet, verändert seine eigene Einstellung zu sich als Pädagoge. Er hat ein anderes, entwickelt ein anderes Selbstverständnis als Pädagoge. Und dies hat selbstverständlich Konsequenzen für sein Handeln, aber nicht in dem Sinne, dass ich dies ohne weiteres beschreiben könnte, worin sich dies denn jetzt manifestiert. Ich könnte jetzt nicht sagen, Bildung findet dann statt oder Orientierungswissen ist dann angeeignet, wenn jemand sich so und so verhält. Ich kann es am Verhalten nicht einfach ablesen. Es ist die Frage der inneren Haltung, die hier angesprochen ist, die sich zwar in Handlungen manifestiert, aber diese Handlungen sind nie eindeutig der zugrunde liegenden Haltung zuzuordnen. Also, warum ich einem Kind seinen Freiraum gebe, das kann damit zusammenhängen, dass mich das Kind nicht interessiert, dass es mir gleichgültig ist und dass ich mich deswegen keine Lust habe, um es zu kümmern. Das kann die innere Haltung sein, die dazu führt, aber es kann eben auch sein, dass ich sage, dieses Kind braucht jetzt einen bestimmten Raum, um sich entfalten zu können, was eine völlig andere Haltung wäre. Das erste wäre eine Haltung der Abwendung, das zweite eine Haltung der Zuwendung, aber in beiden Fällen würde man dem Kind seinen Raum, seinen Freiraum erstmal lassen. Also an der Handlung selber, das sollte dieses Beispiel sagen, kann ich das gar nicht eindeutig ablesen, welche Haltung dahinter steckt. Aber wenn wir von Orientierungswissen sprechen, dann meinen wir diese innere Haltung zum eigenen Leben, zur eigenen Berufstätigkeit, zu den Handlungen, die man ausübt oder vollzieht. Man kann es auch mit einer Wendung ausdrücken, worum es geht, wenn ich vom Übergang des Wissens zur Bildung spreche, die hier ausgedrückt ist als Übergang vom Wissen zum Gewissen. Wenn ich so etwas wie ein pädagogisches Gewissen sozusagen entwickle, ich kann es von meinem pädagogischen Gewissen nicht verantworten, so und so zu handeln oder dies und dies zuzulassen, oder ich kann es verantworten, dann heißt dies, dass ich mir ein Wissen über pädagogische Tätigkeit angeeignet habe, das nicht nur Verfügungswissen ist, sondern das meine Haltung zu meinem eigenen Beruf auch prägt. Und insofern gibt es dann so etwas wie eine Gewissensinstanz, vor der ich mich da verantworte, nämlich mein pädagogisches Gewissen, das sich auf diese Weise gebildet hat. Ich kann dafür einstehen. Ich kann dafür mit gutem Gewissen einstehen. Zum Beispiel, dass Kinder schon mit 6 Jahren in der Schule neue Medien, an neuen Medien lernen, dass neue Medien dort schon eingesetzt werden, während andere von meinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht sagen, ich kann das nicht verantworten. Jetzt könnte ich beide auf eine Fortbildung schicken, wo ihnen Verfügungswissen vermittelt wird. Verfügungswissen würde heißen, sie lernen, wie man es macht, wie man den Computer effektiv einsetzt. Wenn ich allerdings sie auf eine Fortbildung schicke oder sie an einer Fortbildung teilnehmen, in der es grundsätzlich um die Frage geht, was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir lehren und unterrichten? Was sind eigentlich unsere Ziel- und Sinnvorstellungen, die wir damit verbinden? Und was können eigentlich neue Medien dazu beitragen? Oder wo sind neue Medien möglicherweise schädlich im Hinblick darauf? Dann wäre das die Vermittlung von Orientierungswissen, was nicht bedeutet, dass die danach wissen, wie sie mit dem Computer umgehen. Also dieses Verfügungswissen hätten sie dann nicht. Aber sie wüssten, dass es sinnvoll sein kann oder nicht sinnvoll sein kann, wo die Grenzen sind. Wenn Sie als Lehrer oder Lehrerin vor der Klasse stehen, können Sie sich natürlich auf Ihre Amtsautorität berufen und einfach sagen, ich weiß das schon, was für euch gut ist und muss das für euch nicht legitimieren. Ihr macht halt, was ich euch sage. Und Schüler sind ja im gewissen Maße auch dazu bereit, diese Autorität anzuerkennen, ohne nachzuhaken und ohne nachzufragen. Wenn Sie mit älteren Schülern zu tun haben, ist das schon ein bisschen schwieriger oft. Die verlangen eher nach Rechtfertigungen. Nicht unbedingt explizit, sondern sie zeigen, dass die Legitimation sozusagen verloren gegangen ist, indem sie sich entziehen. Wenn Sie nun mit Eltern zu tun haben von Ihren Schülern und Schülerinnen, dann wird schon expliziter oft danach gefragt, ob das, was Sie da eigentlich machen, eigentlich verantwortbar ist. Und dann müssen Sie Rechenschaft sozusagen ablegen, dann müssen Sie zeigen, ob Sie in der Lage sind, für das, was Sie tun, pädagogisch tun, auch tatsächlich einzutreten. Und Ihre Position auch zu begründen gegenüber anderen. Also so zu begründen, dass Ihre völlig andere Vorstellung mitbringenden Eltern, was darüber, was in der Schule passieren sollte, dass Sie die überzeugen. In dem Sinne würden Sie also versuchen, Ihr Orientierungswissen den Eltern als Orientierungswissen so zu vermitteln, dass es objektiviert wird, von ihnen angenommen werden kann, angeeignet werden kann und die Eltern anders nach Hause gehen, als sie zu ihnen gekommen sind, nachdem sie bei ihnen auf dem Elternsprechtag beispielsweise waren. Sie hätten sozusagen ein wenig Elternbildung betrieben. Also das bedeutet die Differenz oder der Übergang vom Wissen zur Bildung, dass das Wissen in dem Sinne wirksam wird, dass es die Orientierung, die grundlegende Orientierung verändert, bestimmt, prägt. Und das bedeutet weiterhin, dass man das, was man tut, aufgrund dieses Wissens zu verantworten vermag. Also die Verantwortbarkeit der eigenen Handlung, in Situationen, in denen Legitimation gefordert ist, verlangt ist, die basiert darauf, dass Sie nicht einfach nur Verfügungswissen haben, sondern dass Ihr Wissen, das Sie sich angeeignet haben, eines ist, das bildende Qualität aufgewiesen hat. Ja, und damit komme ich dann zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Wissensmanagement und der Bildung? Ausgangspunkt ist die Figur, die wir schon kennen. Subjektives Wissen, objektives Wissen, subjektives Wissen. Dieser Durchgang, das ist ja eine pädagogische Vermittlungsfigur, die für das, was in der Schule passiert, grundlegend ist. Wissensmanagement ist nun allerdings etwas, ein Feld, das so in den letzten 5 bis 10 Jahren Konjunktur bekommen hat, das ganz woanders herkommt. Es kommt nicht aus pädagogischen Einrichtungen, sondern es kommt aus betrieblichen Zusammenhängen. Da geht es darum, dass die Betriebe natürlich das Wissen ihrer Mitarbeiter in irgendeiner Weise benötigen, in dem Sinne, dass dieses Wissen zur Wertschöpfung im betrieblichen Prozess irgendwie beiträgt, dafür fruchtbar gemacht werden kann. Das heißt, das Wissen kleingeschrieben, das die Mitarbeiter mitbringen, soll sich im betrieblichen Zusammenhang als nützlich für das Unternehmen erweisen. Nun wissen wir auch, oder weiß man in Betrieben, dass Mitarbeiter sehr, sehr unterschiedliches Wissen mitbringen und auch natürlich im Verlaufe ihrer beruflichen Tätigkeit aufbauen. Das ist zum Teil auch Wissen eben, das sehr, sehr eng auf die betrieblichen Prozesse in einer Unternehmung bezogenes Wissen ist. Und solange dieses Wissen nur an bestimmten Personen hängt und nicht in irgendeiner Weise objektiviert ist, so dass auch andere dieses Wissen haben können oder auf dieses Wissen zugreifen können, ist das für einen Betrieb eine prekäre Situation, weil der betreffende Mitarbeiter könnte ausscheiden und mit ihm ginge das Wissen raus aus dem Unternehmen. Und es müsste sozusagen völlig neu wieder generiert werden im Unternehmen, was also einen herben Verlust darstellen würde. Deswegen gibt es ein großes Interesse in den Unternehmungen, das subjektive Wissen der Mitarbeiter möglichst so zu objektivieren, dass es im Unternehmen bleibt, auch wenn die Personen gehen. Man kennt das zum Beispiel also als ein ganz großes Problem überall dort, wo beispielsweise Netzwerkadministratoren die einzigen Personen sind, die wirklich wissen, was da eigentlich passiert auf der technischen Ebene. Und wenn sie denn gehen, und das alles ist nicht dokumentiert, ihr Wissen ist nicht dokumentiert, wenn sie dann gehen, dass dann im Grunde genommen der ganze Betrieb mehr oder weniger zusammenbricht, beziehungsweise lahmgelegt ist und es lange, lange dauert, bis ein entsprechendes Wissen wieder aufgebaut ist. Das ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund, Interessenshintergrund, als wenn wir über Wissen in pädagogischen Prozessen sprechen. Wir können jetzt sozusagen ein etwas umfassenderes Netzwerk von Wissen großgeschrieben und Wissen kleingeschrieben darstellen, dass wir sagen, okay, subjektives Wissen entsteht immer auch aus objektivem Wissen. Subjektives Wissen soll wiederum auch objektiviert werden, damit es weitergegeben werden kann. Und wenn wir dies nun betrachten im Hinblick auf betriebliche Prozesse, dann liegt sozusagen das Hauptinteresse, das Hauptaugenmerk nicht auf dem subjektiven Wissen, sondern auf dem objektiven Wissen. Das objektive Wissen ist eben das Wissen, das von den Subjekten ablösbar ist, was im Betrieb bleibt, was im gewissen Sinne sozusagen Betriebseigentum, Betriebskapital darstellt, unabhängig von den Personen, die es da gibt. Und das ist gleichzeitig auch das Wissen, das völlig unabhängig davon, was es für die Personen bedeutet, die es haben, eben eine Bedeutung für den Betrieb hat. Und diese Bedeutung wird hier mit dem Begriff der Verwertung ausgedrückt. Das heißt, in betrieblichen Zusammenhängen geht es, wenn wir von Wissen sprechen, um verwertetes, sozusagen verwertbares Wissen. Und zwar für Zwecke, die nicht die Zwecke der Personen sind, sondern die Zwecke der Unternehmung sind. Ich denke, damit deutet sich schon an, dass das ein großer Unterschied ist zu der pädagogischen Perspektive auf dieselbe Matrix sozusagen, auf dieses selbe Geflecht von Wissen und großgeschrieben und kleingeschrieben, von subjektivem und objektivem Wissen. Hier sind die Hervorhebungen beim subjektiven Wissen. Uns als Pädagoginnen und Pädagogen geht es eben vor allen Dingen um subjektives Wissen, darum, dass Personen etwas wissen. Und wenn wir von diesem Wissen als einem orientierenden Wissen sprechen, also sagen, in der Pädagogik geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht um Bildung. Das heißt, um die Vermittlung von Wissen, was die Menschen in ihrer Entwicklung prägt. Und zwar so prägt, dass sie in der Lage sind, Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen. Dann geht es nicht um verwertetes Wissen, sondern um handlungsrelevantes Wissen oder in Handlungen sich manifestierendes Wissen. Oder es geht nicht um verwertetes oder verwertbares Wissen, sondern es geht um gebildetes Wissen. Das sind also zunächst mal zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe, nämlich auf den Prozess des Hervorgehens von subjektivem und objektivem Wissen jeweils auseinander. Jetzt ist das so in dieser Akzentuierung, denke ich, fast wie ein Gegensatz formuliert. Die einen interessieren sich nur für das objektive Wissen, die anderen interessieren sich nur für das subjektive Wissen. Aber ich habe es ja nicht umsonst deswegen als eine Art von Netzwerk dargestellt, um herauszustellen, dass das eine mit dem anderen notwendigerweise zusammenhängt. Das heißt, auch die Betriebe müssen an subjektivem Wissen interessiert sein ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie können das Wissen nicht nur in den Datenbanken haben, die ihnen gehören. Denn die Datenbanken schaffen es nicht, dieses Wissen zu verwerten. Dazu brauchen wir dann doch wieder brauchen die Unternehmungen dann doch eben wieder die lebendigen Personen, die eben in der Lage sind, dieses Wissen zu aktualisieren in ihren betrieblichen Operationen, betrieblichen Handlungen. Das heißt also auch hier muss darauf geachtet werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so etwas wie Bildungsprozesse durchlaufen und dass ihnen so etwas wie Bildungsprozesse ermöglicht wird, und zwar im betrieblichen Interesse. Wir haben also auch hier nicht jetzt eine ganz klare Gegenüberstellung, entweder pädagogische Perspektive oder betriebliche Perspektive. Es sind andere Akzentuierungen, aber beides hängt miteinander zusammen. Und das Gleiche können wir natürlich auch für die pädagogische Ebene sagen. Wenn wir subjektives Wissen sich bilden lassen wollen, kommen wir nicht ohne objektives Wissen aus. Das heißt, wir brauchen objektives Wissen in Form von Büchern und so weiter und so fort. Und Bücher sind Waren, die auf dem Markt gehandelt werden, deren Produktion Geld kostet, deren Anschaffung Geld kostet. Das heißt, auch Bildungsprozesse sind notwendigerweise aufgrund dieser Verflechtungen mit ökonomischen Prozessen auch verbunden. Es gibt sozusagen keine ökonomiefreie Sphäre der Pädagogik, in der die Ökonomie überhaupt keine Rolle spielt und nicht mit hineinspielt. Das ist im Hinblick darauf relevant, dass eben die Frage, woher bekommen denn eigentlich jetzt Lernende ihre Lernmittel? Und wer finanziert ihre Lernmittel? Eine sowohl pädagogisch als auch bildungspolitisch hochbrisante Frage ist. Die Chance, an Bildungsprozessen teilhaben zu können, hängt in hohem Maße daran, dass diese Mittel zur Verfügung stehen. Und wenn die individuellen Haushalte dafür alleine aufkommen müssten, für die Kosten der Bildung aufkommen müssten, dann wäre das ein erhebliches Hindernis für Bildungsprozesse, das wir uns in unserer Gesellschaft eigentlich nicht erlauben können, dass solche Hindernisse bestehen, wenn wir sagen, wir wollen alle Potenziale, die in unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen, auch ausbilden, entwickeln, zur Entfaltung kommen lassen. Das kann man mit ökonomischen Interessen begründen, das kann man mit dem pädagogischen Anspruch auf Bildung für alle begründen, wie immer man es sieht. Wir müssen dafür sorgen, dass der Zugang zu den Wissensquellen möglichst ungehindert für alle möglich ist. Und das ist auch eine ökonomische Frage und das muss auch auf der ökonomischen Ebene gelöst sein und ist zum Beispiel durch Lernmittelfreiheit, wie wir sie weitgehend haben, gelöst. Wenn wir jetzt das neue Medium oder die neuen Medien heranziehen und davon ausgehen, dass in Zukunft ein immer größerer Teil dessen, was hier Wissen großgeschrieben bedeutet, sich in Computersystemen findet, in Datenbanken befindet, dann ist zum Beispiel die Frage, wie können wir sicherstellen, dass alle Heranwachsenden oder alle, denen wir Bildung zukommen lassen wollen oder deren Bildung wir ermöglichen wollen, auch tatsächlich den Zugriff auf diese Wissensquellen haben. Und wenn es dann so wäre, dass dieses Wissen zunehmend in kommerziellen Datenbanken gespeichert würde, dann wäre diese Kommerzialisierung dessen, was Wissen großgeschrieben bedeutet, ein pädagogisches Problem, das sich nicht pädagogisch lösen lässt, sondern nur auf der Ebene von Ökonomie lösen lässt. Also man sieht an diesem Thema Wissensmanagement und Bildung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ökonomischen Perspektiven auf Wissen und pädagogischen Perspektiven auf Wissen. Ich möchte jetzt über ein Beispiel sprechen an dem wir als Arbeitsbereich in einem Projekt beteiligt waren. Es ging um die Entwicklung eines Lernsystems für Bauingenieure hier an der TU Darmstadt. In Kooperation mit Informatikern und Bauingenieuren der TU Darmstadt sollte ein Lernsystem entwickelt werden für ein bestimmtes Fach, das Fach Werkstoffkunde im Bauwesen. Grundlagenfach in der Bauingenieursausbildung, im Grundstudium müssen wir das alle absolvieren. Und es sollte eben eine Lernplattform geschaffen werden, in der das Wissen, das die so in ihren Vorlesungen, in den Grundstudiumsvorlesungen zu diesem Fach vermittelt bekommen, vollständig in Datenbanken abgespeichert ist und für die Studierenden zugänglich gemacht wird. Es war gedacht als Ergänzung zu den Präsenzvorlesungen, die stattfinden, und als Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung. Wir haben auf der einen Seite in diesem Projekt die Autoren gehabt, das waren Bauingenieure, Professoren des Bauingenieurwesens, die eben über das Wissen im subjektiven Sinne verfügten, das dann in die Datenbanken eingespeist werden sollte. Das war also das Wissen dann im objektiven Sinne, die Wissensbasis dieses Lernsystems, das wir da entwickelt haben. Und die Studierenden sollten Zugriff darauf haben, um dann lernend sich dieses Wissen anzueignen, sodass es dann subjektives Wissen werden sollte. Und dieses subjektive Wissen sollte eines sein, das die Bauingenieure dazu befähigt, ihren Beruf verantwortungsfähig auszuüben. Also es sollte in Handlung resultieren. Insofern ging es um ein System, in dem es um Bildung ging, um Bildung von Bauingenieuren. Hier jetzt auf Rollen sozusagen und auf Instanzen mal aufgeschlüsselt, das, was wir vorhin abstrakt als klein, Wissen klein geschrieben, Wissen groß geschrieben, Wissen klein geschrieben dargestellt haben. Manifestiert sich hier als Autoren, Datenbank, Studierende. Damit die Studierenden auf die Wissensbasis zugreifen können, müssen sie in irgendeiner Weise sozusagen drankommen. So eine Wissensbasis, so eine Datenbank kann man sich zunächst mal vorstellen als einen großen Behälter, in dem alles mögliche Wissen reingeschmissen worden ist. So. Unendlich viel Wissen. In Büchern ist das schon immer geordnet und strukturiert, in einer gewissen Weise schon aufbereitet, sodass man da die Orientierung schon gleich mitgeliefert bekommt. In so einer Wissensbasis, in so einer Datenbank ist das zunächst mal völlig ungeordnet. Da liegt sozusagen alles irgendwie durcheinander drin. So, wie finden jetzt die Studierenden das, was sie brauchen? Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass was in dieser Wissensbasis drinsteht, sind sozusagen lauter kleine Wissenspäckchen. Jetzt stellen wir uns also, sagen wir mal, 10.000 solche Päckchen vor, die da drin liegen. Wie finde ich jetzt unter diesen 10.000 Päckchen die Päckchen, die ich brauche, um mir beispielsweise mich auf die Prüfung im Fach Werkstoff im Bauwesen vorzubereiten, wo ich dann sehe, aha, das wird gefragt, das wird gefragt, das wird gefragt. Ich könnte jetzt jedes Päckchen sozusagen aufnehmen und reingucken. Wenn das 10.000 Päckchen sind, wäre das eine Sache, die unheimlich lange dauert, und ich würde 5.000 Päckchen durchgucken, wo ich dann feststelle, brauche ich eigentlich nicht, um dann endlich einen Zufallstreffer zu landen. So kann es nicht gehen. Wäre also gut, wenn draußen drauf stünde auf den Päckchen, was drin ist. Sozusagen Etiketten draufkleben. Das sind die Metadaten. Die Informatiker nennen das Metadaten. Das heißt, so ein Wissenspäckchen kriegt ein Etikett, auf dem steht, so wie man das beispielsweise, sagen wir mal, bei einer Karteikarte für ein Buch hat, steht drauf, welchem Untergebiet des Obergebietes Werkstoff im Bauwesen gehört dies zu. Das lässt sich dann noch verfeinern, welchem Unteruntergebiet beispielsweise. Dann handelt es sich hier um einen Lehrtext, handelt es sich um ein Beispiel, handelt es sich um ein Bild dazu, handelt es sich um eine Animation, um einen Film oder was auch immer, handelt es sich um vielleicht eine Frage, eine Prüfungsfrage, handelt es sich um einen Test und so weiter und so fort. Also dafür gibt es dann so eine bestimmte normierte Struktur, wie solche Etiketten aussehen, wie solche Metadaten aufgebaut sind. Und zu jedem solchen Wissenspäckchen muss sozusagen so ein Etikett ausgefüllt werden. Das müssen die Autoren leisten. Ist ein gar nicht mal so kleiner Aufwand, ist aber absolut notwendig, damit man überhaupt was damit anfangen kann. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, mit Hilfe von Automaten, sprich kleinen kleinen Programmen, die Programme sozusagen auf die Suche zu schicken und zu sagen, such mir alle Päckchen raus, bei denen in der Rubrik sowieso das und das drinstehen, eingetragen ist. Und auf diese Weise, das macht man so, wenn man beispielsweise in der ULB nach einer bestimmten Literatur zu einem bestimmten Stichwort sucht, kann man dann hier aus der Wissensbasis eben das herausholen, was da drin steckt. So. Zu diesen Metadaten, zum Wissen gehört nun unter anderem auch, gehörte in diesem Beispiel unter anderem auch, dass das Wissen, was in diesem Päckchen drin ist, unterschieden wurde nach bestimmten unterschiedlichen Arten oder Sorten von Wissen. Auf dem Etikett steht also drauf, in diesem Päckchen ist Wissen von der Sorte X, von der Sorte Y, von der Sorte Z. Was waren das für Sorten? Es gab zum Beispiel so etwas wie Orientierungswissen. Haben wir vorhin schon mal als Kategorie gehabt. Hier ist was völlig anderes damit gemeint. Es ist ein Etikett, das steckt auf einem bestimmten Wissenspäckchen drin. Und zu Orientierungswissen gehörte nach dieser Normierung, dass es ein Wissen ist, das einem eine Übersicht vermittelt. Das heißt, hier werden Übersichten über bestimmte Gegenstandsfelder gegeben. Wissenspäckchen, die sowas beinhalten, kriegen als Metadatum drauf Orientierungswissen. Es gibt Normierungswissen. Was ist Normierungswissen? Könnte sein, dass es Wissen, das mir sagt, was ich zu tun habe. Nein, nicht direkt. Es ist Wissen, in dem Normen, relevante Normen festgehalten werden, die für die Anwendung von Wissen relevant sein könnten. Also zum Beispiel Gesetzestexte sind da drin enthalten. Also die Wissensart Normierungswissen wäre etwa als Etikett aufgeklebt Gesetzestexten, die für Bauingenieure wichtig sind. Und für Bauingenieure sind eine Menge Gesetze wichtig. Da gibt es die VOB, das ist ein ziemlich umfangreiches Werk, an das sich bei der Ausführung von Bauvorhaben sich die Bauingenieure grundsätzlich halten müssen, sonst können sie haftbar gemacht werden für Schäden, die dann hinterher auftreten. Es gibt Erklärungswissen, das ist dann Päckchen, Wissenspäckchen, in denen Theorie drin steht. Ja, in denen eine theoretische Erklärung zu einem bestimmten Sachverhalt drinsteht. So, das ist also eine Unterscheidung von Wissen im objektiven Sinne nach bestimmten Wissensarten. Wir haben nun mit den Bauingenieuren und mit den Informatikern eine Situation gehabt im Projekt, wo wir wochenlang miteinander diskutiert haben, wie wir Wissensarten unterscheiden sollen. Und irgendwie haben wir uns nicht verstanden. Und haben lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, warum wir eigentlich permanent aneinander vorbeireden. Wenn wir als Pädagogen nämlich von Wissensarten gesprochen haben, dann meinten wir Arten zu wissen. Also wir meinten unterschiedliche Arten, wie Subjekte wissen können. Wenn die Informatiker und Bauingenieure von Wissensarten gesprochen haben, dann meinten die Datenbankinhalte. Wir meinten etwas, was Menschen im Kopf haben, und die meinten etwas, was in Datenbanken drin steht. Wir meinten, dass man eine bestimmte Charakterisierung der Art und Weise, was Wissen für jemanden persönlich bedeutet und was es für ihn für eine Relevanz hat und wie es sich für ihn auswirkt, dieses Wissen zu haben, dass es da Unterschiede gibt, ne? Also Orientierungswissen wäre ein Wissen, das ich habe und das mich anders orientiert, als wenn ich es nicht hätte, das mich also in irgendeiner Weise prägt. Während Orientierungswissen, das in der Datenbank steckt, natürlich niemanden prägt. Und wenn ich es mir aneigne als Übersicht über ein bestimmtes Feld, ist damit überhaupt noch nicht gesagt, dass es Orientierungswissen im subjektiven Sinne wird. Das heißt, zwischen den Wissensarten im objektiven Sinne der Beschreibung von Metadaten und Wissensarten als unterschiedlichen Arten zu wissen, besteht gar kein eindeutiger Zusammenhang. Für die Informatiker und die Bauingenieure gab es aber da eigentlich erstmal gar keinen Unterschied. Das heißt, für die war es so, wenn jemand ein Wissenspäckchen lernt, auf dem Orientierungswissen draufsteht, dann ist er orientiert. Und wenn er ein Wissenspäckchen sich aneignet, lernt, das Normierungswissen ist, dann weiß er, was er zu tun hat. Und wenn er ein Wissenspäckchen lernt, auf dem Erklärungswissen draufsteht, dann kann er erklären. Und gut, Pädagogen wissen, so läuft das nicht. Ne? Also das Lernen von Inhalten, ich hatte vorhin gesagt, dass man also etwas sozusagen sich aneignet in so einem äußerlichen Sinne als Kenntnis, bedeutet nicht, dass es in irgendeiner Weise das, wie ich wirklich daraufhin jetzt handle, orientiert. Also die Tatsache, dass ich einen Gesetzestext kenne, heißt nicht, dass ich mich danach verhalte. Ich würde mich danach verhalten, wenn der Gesetzestext etwas beinhaltet, was ich, also entweder weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, dann lande ich im Gefängnis, dann hat es aber, dann ist das Orientierende nicht die Kenntnis des Gesetzestextes, sondern das Wissen, dass dem Verstoß gegen das Gesetz etwas folgt. Das steht aber, ja, das kann im Gesetzestext stehen, aber in der Regel steht es nicht im Gesetzestext selber, also im Paragraphen, der sagt, was zu tun ist drin. Also, dass etwas verboten ist, heißt noch nicht, dass ich es nicht tue. Das wissen wir alle. Sondern damit in dem Sinne Wissen orientierend wird, muss es entweder äußere Gründe geben, weshalb ich mich dem unterwerfe, oder es gibt innere Gründe, weshalb ich mich dem unterwerfe, weil ich es in dem Sinne mir zu eigen gemacht habe, die Norm, die im Gesetz steht, dass ich sie einsehe, dass ich sie für richtig halte, und dass sie insofern mein eigenes Verhalten orientiert oder orientieren würde, selbst wenn es nicht im Gesetz stünde. Also zwischen dem pädagogischen Verständnis von Orientierungswissen und dieser Charakterisierung als Wissensart über Metadaten besteht grundsätzlich eine Differenz. Das Gleiche gilt für Erklärungswissen. Die Tatsache, dass ich eine Theorie gelernt habe, heißt nicht, dass ich in der Lage bin, tatsächlich den Sachverhalt zu erklären, der in der Theorie erklärt wird. Dazu gehört etwas mehr. Ich muss die Theorie verstehen. Ich muss sie in dem Sinne zu meinem persönlichen Wissen werden lassen, dass ich sie als überzeugend akzeptiere. Und als überzeugend kann ich sie nur dann akzeptieren, wenn ich sie wirklich nachvollziehen konnte und nicht einfach nur lernen musste. Dazu muss aber das Wissen auf seiner objektiven Ebene mir auch die Möglichkeit bieten, die Möglichkeit einräumen, dass ich es nachvollziehen kann. Das heißt, damit zwischen dem objektiven Wissen und dem subjektiven Wissen dann tatsächlich auch eine Korrelation entsteht, und das ist natürlich die Absicht, die mit diesem System verbunden war. Sie hatten ja gesehen, unten sollte dann stehen, dass da die Handlungen der Studierenden als spätere Bauingenieure von diesem angeeigneten Wissen auch geprägt wird, muss man an das Wissensmanagement in Lernumgebung ganz bestimmte Anforderungen stellen. Natürlich ist klar, das Wissen muss zugänglich sein, es muss für alle zugänglich sein. Dazu gehört eine ganze Menge, dass es zugänglich ist. Dazu gehört nicht nur, dass die Lernenden grundsätzlich einen Internetzugang beispielsweise haben müssen, dass das nicht daran hängen darf, ob man Kohle hat oder nicht Kohle hat, dass es nicht am sozialen Status hängen darf oder an den finanziellen Möglichkeiten, sondern dass dieser Zugang grundsätzlich allen möglich ist. Das Zweite ist, dass allerdings das, was in den Datenbanken steht, auch tatsächlich erschließbar ist. Das heißt, es muss hinreichend durch Metadaten beschrieben sein, damit das, was drinsteckt, auch tatsächlich gefunden werden kann. Das, was drinsteht an Wissen, muss für mich als Wissen überprüfbar und nachvollziehbar sein. Das heißt, es dürfen dort nicht Behauptungen nur stehen, sondern ich muss das, was da steht, auch tatsächlich nachvollziehen können. Also dürfen nicht nur Ergebnisse von Wissenschaften da drin stehen, sondern es muss der Prozess im Prinzip, mit dem die Wissenschaften zu diesem Ergebnis gekommen sind, auch dokumentiert sein. Das Wissen, was da drin steckt, muss kommunizierbar sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein, als Nutzer von solchen Wissensmanagementsystemen mit anderen über dieses Wissen zu kommunizieren. Es muss reorganisierbar sein. Das heißt, eigene Erkenntnisse, eigenes Wissen müsste ebenfalls mit einzubringen sein in diese Wissensbasis, die da drin, die in dem System enthalten ist. Es muss also erweiterbar sein, es muss auch umstrukturierbar sein und so weiter. Das sind sozusagen die objektiven Anforderungen, was das System erfüllen muss. Und dann gibt es noch subjektive Anforderungen auf Seiten der Nutzer. Das sind die Anforderungen jetzt an Medienkompetenz der Lernenden. Sie müssen natürlich mit diesen Systemen erstmal auf so einer Ebene des Handlings umgehen können. Sie müssen aber auch verstehen, wie diese Systeme eigentlich funktionieren, wie deren Logik ist, damit sie sie angemessen nutzen können. Also insofern müssen sie Verständnis für die in diesen Systemen implementierte Technologik haben. Sie müssen in der Lage sein, Wissen kritisch zu prüfen. Ist das, was da in der Datenbank drin steht, eigentlich wirklich Wissen? Dazu müssen sie wiederum wissen, Meta-Wissen zum Wissen sozusagen, sie müssen wissen, wie man so etwas überprüft oder was die Kriterien dafür sind, dass etwas als Wissen tatsächlich gelten darf oder kann. Das ist also das kritische Urteilsvermögen, das notwendig ist. Also auf welcher Grundlage, auf welcher Datenbasis, empirischen Basis beruht eigentlich diese oder jene Aussage, die sich als Wissen ausgibt? Ist die Herleitung der Aussage eigentlich logisch schlüssig? Kann man die nachvollziehen? Ist die zwingend? Gibt es Alternativen dazu? Und sowas. Diskursfähigkeit. Ich muss also in der Lage sein, mit anderen, vielleicht sogar mit den Autoren dieser Wissensbasis oder des Wissens, das in der Wissensbasis drinsteckt, darüber zu diskutieren. Gerade dann, wenn es um Überprüfbarkeit geht, vielleicht auch in Fragestellung dessen geht, was da drinsteckt. Mit anderen mich darüber austauschen, wie weit das, was da als Wissen angeboten wird, tatsächlich Wissen überhaupt ist oder wofür man es brauchen kann, welche Relevanz es hat und die subjektive Verarbeitung dieses Wissens, die Aneignung dieses Wissens, das persönlich werden lassen können des Wissens, das, was wir als Bildung, als individuelle Bildung bezeichnen, auch das muss ermöglicht und unterstützt werden. Auch das gehört zur Medienkompetenz der Lernenden im Umgang mit solchen Systemen dazu. Ja, und damit bin ich eigentlich dann auch durch das, was ich heute vermitteln wollte. Ich hoffe, dass so damit jetzt die Begriffsfolge Daten, Information, Wissen, Bildung soweit eine vorläufige Klärung erfahren hat. Daten ist alles das, was es gibt, unabhängig davon, welche Bedeutung es für mich hat. Ein Teil der Daten ist nicht etwas, was es einfach völlig ohne menschliches Zutun gibt. Ein Teil der Daten sind Fakten, also von Menschen gemachtes, das dann aber aufgrund dessen wiederum zu Daten wird. Informationstechnisch kodierte Daten sind eine spezielle Sorte von Daten bzw. Fakten, die Zeichencharakter haben, und zwar als Zeichen für mathematische Objekte stehen. Informationen sind wiederum Daten, die Menschen in irgendeiner Weise angehen. Worin dieses Angehen besteht, dafür gab es eine ganze Reihe von Kriterien, die aufgeführt worden sind. Zusammengefasst sind Informationen Daten, die für den, der sie erhält, einen Unterschied machen. Sodass es ein Unterschied ist, ob er sie hat oder ob er sie nicht hat, für ihn persönlich. Wissen wären Informationen, die sie integrieren lassen in eine subjektive Ordnung von Welt. Dazu gehört nicht nur das Wissen, das aufgrund eigener Erfahrungen von Welt entsteht, sondern auch das Wissen, das vermittelt wird durch andere, also objektives Wissen. Im gesellschaftlichen Diskursprozess wird ständig objektives Wissen generiert und subjektives Wissen generiert. Das eine entsteht jeweils aus dem anderen, sodass es immer einen permanenten Übergang von subjektivem in objektives und von objektivem in subjektives Wissen geht. Und die Schule hat insbesondere diese Aufgabe, diesen Prozess, diesen Übergang von subjektivem in objektivem Wissen und wieder in subjektives Wissen zu unterstützen, systematisch zu betreiben. Und das, was dabei passiert, wiederum soll handlungsrelevant werden, soll die Menschen orientieren in ihrem Leben, in ihrer beruflichen Tätigkeit, wo immer das praktisch werden soll. Und dann, wenn dies tatsächlich gelingt, wenn dies geschieht, können wir von Bildung sprechen. Das war jetzt sozusagen nochmal ganz kurz die Abfolge durch diese Begriffe hindurch. Und Wissensmanagement ist eben etwas, in dem Daten, informationstechnisch kodierte Daten, gespeichert werden, die gleichzeitig informativ sein sollen, und zwar informativ im Sinne von Wissen, das also integrierbar ist. Das heißt, wenn in solchen Datenbanksystemen, in Wissensmanagementsystemen Wissen im objektiven Sinne enthalten sein soll, dann ist es wichtig, dass dies subjektiv werden kann. Das heißt, dass es einen Zugang dazu gibt, dass es entschlüsselbar ist, dass es nachvollziehbar ist und so weiter und so fort. Und auch umgekehrt, dass subjektives Wissen, eigenes Wissen integriert werden kann in solche Datenbanken. Also wir nicht nur Rezipienten sind, sondern auch Produzenten sein können von Wissen in solchen Wissensmanagementsystemen. Das wäre dann sozusagen die umfassende Anforderung an die Integration von Wissensmanagementsystemen in Lernumgebungen unter der Perspektive des Bildungsanspruchs der Pädagogik. Okay, danke.